Das versuche ich auch immer, da die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, ey, es ist ein funktionelles Problem. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Und auch wenn du da einen hast, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht die einzige Diagnose, sondern wir müssen das gesamte Drumherum bearbeiten. Und das ist Muskulatur, Gelenkstellung, Spannung und Kräftigung und vor allen Dingen deine Ernährung in dem Sinne, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achilles-Podcasts. Heute gibt es schon die zweite Folge der Sprechstunde auf die Ohren, in der wir wieder populäre Laufverletzungen mit unserem Laufdoc des Vertrauens besprechen, Dr. Puria Tahiri. Puri, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich kann mich nicht beklagen. Danke, es läuft wunderbar.
Cool. Wie bist du hergekommen? Heute regnet es in Berlin.
Ich habe das Auto genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Fahrrad nicht wettertauglich ist und leider wirklich Slicks habe, ein Single Speed und das Ding ist zu gefährlich, um damit zu fahren.
Okay, ja, ich bin tatsächlich heute im Fahrrad gekommen, aber es war auch nicht sonderlich schön. Letztes Mal haben wir über das Läuferknie gesprochen.
Ja.
Aber nicht nur im Knie schmerzt es natürlich die Läufer, sondern es gibt auch echt andere Stellen. Heute wollen wir mal über das Kreuz, den Kreuzschmerz sprechen, den Rücken. Haben auch viele. Was kennst du da für Fälle? Wer kommt da zu dir? Was gibt's da für Probleme?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut über dieses Thema, weil es ja schon sehr, sehr speziell ist, wenn wir über Schmerzen im Kreuz sprechen, weil da viele verschiedene Regionen natürlich mit einstrahlen. Die Asiaten sehen so da den Sitz der Seele und es sind unheimlich viele Aspekte, die da zusammenspielen. Für mich ist einer der wichtigsten Aspekte gerade bei den Läufern das Iliosakralgelenk oder ISG abgekürzt, wo viele sicherlich schon, die im Laufsport aktiv sind, damit mal zu kämpfen hatten, als sie beim Arzt waren. Und als Arzt bist du da so ein bisschen so, oh Mensch, wie soll ich das jetzt am besten klären? Weil die Schmerzen strahlen entweder unspezifisch in der Region im Kreuz aus oder strahlen in die Beine aus, sodass die Diagnostik so ein Stück weit in die gleiche Richtung geht, wie es beispielsweise auch der Bandscheibenvorfall ist in der Lumbalregion, also in der unteren Wirbelsäule.
Lumbalregion, das sind ja wieder die ganzen Termini, die hier rumgeworfen
werden. Genau, also untere Wirbelsäule, wenn eine Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule hast, dann hast du die Lumbalregion als Lendenwirbelbereich. Und da bist du natürlich so ein Stück weit vom Kopf geschlagen als Läufer und denkst so, oh Mann, habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall? Und so.
Ja, oh Gott.
Ja, und da bist du halt dann so, okay. Die Diagnostik, gerade um das Iliosakralgelenk, zeigt sich ja dann bei vielen Sportlern kurz vorm Wettkampf. Es spielen so viele Sachen rein, die sind mega aufgeregt, denken jetzt so, okay, eigentlich wollte ich eine Woche tempern und wollte eigentlich gar nichts machen, aber ich baue jetzt nochmal einen Zehner rein und auf einmal drückt das Kreuz und es schmerzt beim Sitzen aus dem Sitzen ins Aufstehen, es schmerzt beim Vorne Überbeugen, es schmerzt bei jedem Schritt, den du tatsächlich machst, also nicht nur beim Laufen, beim Rennen, sondern auch bei jeder Bewegung. Und dann kommen so unheimlich viele Sachen aus dem Kopf und aus der Psyche dazu, sodass dann der Gang zum Arzt gemacht wird.
Also genau, wie ist es dann? Also ich sag mal, ich habe jetzt ein Ziepen im unteren Rücken. Ja. Oder sagen wir mal, nicht ein Ziepen, sondern es schmerzt wirklich.
Ja. Ja.
Was kann es sein? Gib uns doch mal einfach hier Peng, peng, peng.
Ja, also es sind so viele verschiedene Aspekte, die da rausspielen. Einmal, wie gesagt, das Iliosakralgelenk, das sehr unspezifisch ist von den Schmerzen. Das kann entweder im Rücken bleiben oder strahlt dir die Beine aus. Dann kann es natürlich ein Bandscheibenvorfall sein, wo die meisten halt ein Riesenproblem damit haben und denken, was ist da los? Es strahlt ins Bein aus. Ich habe ein gewisses Taubheitsgefühl in dem Bein. Es können die Facettengelenke sein. Das sind die kleinen Wirbelgelenke, die gerade für Drehbewegungen wichtig sind oder beim nach hinten beugen ganz wichtig sind. Die können gereizt sein aufgrund der vielen Kilometer, die man hinter sich gebracht hat und dem Druck, der da jetzt drauf herrscht. Natürlich spielt eine gewisse Mangel an Mobilität und Flexibilität eine Rolle, dass mehr gedehnt werden sollte. Und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist auch mit Abstand der schlimmste, ist halt eine Instabilität in der Wirbelsäule zu haben. Was das häufigste ist und was leider am meisten übersehen wird und in der heutigen Medizin aufgrund des interdisziplinären Zugangs mit den Physiotherapeuten Leuten und auch mit den Ernährungsmedizinern ist, ist die ausgetrocknete Faszie oder die Faszientherapie.
Eine ausgetrocknete Faszie.
Ja, die Leute was trinken zu wenig. Da? Okay. Das passiert relativ häufig als Läufer.
Also im wahrsten Sinne des Wortes ausgetrocknet.
Genau. Und dadurch spannt sich das zu stark an. Und wenn es jetzt zu stark anspannt, das sind halt genau die Spannungsprobleme, die dann so diese Kreuzschmerzen machen, wo wir Mediziner von muskulärer Dysbalance sprechen, oder es ist halt ein unharmonisches Verhältnis zwischen Anspannung der Muskulatur, also des Tonuses, und Entspannung der Muskulatur. Dieser Punkt ist eigentlich mit Abstand der wichtigste. Ich sag meinen Läufern immer, wie viel trinkst du am Tag, wie viel wiegst du ungefähr, und du solltest ungefähr 0,4 Liter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag trinken, damit du ungefähr auf dein Level kommst.
Und okay, warte mal, da machen wir mal kurz die Rechnung. Mal schauen. Also 80 Kilo normaler Läufer, ja, oder 60 Kilo vielleicht normaler Läufer.
Ich habe Medizin studiert, weil ich nicht so viel rechnen muss.
Ja, weil auch keine Mathematik studiert. Also was, sag noch mal kurz die Rechnung.
0,4 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du 80 Kilo wiegst, bist du dann bei 8 mal 4 sind?
8 mal 4 sind 32.
Yes. Ne? Sehr okay. Gut, 10 Punkte. Das ist dann 3,2 Liter ist nicht so okay. Wenig. Und das nur zu trinken ist mega schwer. Ne? Deswegen kannst du schon Tee, Kaffee, sowas dazu zählen. Ja. Gerade so gedünstetes Gemüse oder gekochtes Gemüse hat unheimlich viel hohen Wassergehalt. Salate haben unheimlich viel Wassergehalt. Okay. Das ist natürlich wenig Wassergehalt als gegrilltes Essen oder Fastfood.
Und dann ist die Frage, ist das nur das Trinken ohne Sport?
Wenn ich genau, Sport das mache, kommt auch noch mit dazu. 0,4 ist so der Grundumsatz, den ich den Leuten eigentlich empfehle. Wenn du halt natürlich viel läufst und Halbmarathon, Marathon und diese Strecken, auch wenn es nur 5 oder 10 sind, verlierst du einfach unheimlich viel Flüssigkeit, die du dann auch aufstocken musst, wo ich dann sagen würde, 0,6 bis 0,7 wäre dann schon eher angebracht.
Wow. Und also trinken für den Rücken.
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Ansatz. Sollten wir einen Hashtag draus machen.
Trinken für den Rücken, Hashtag.
Klar. Aber im Ernst, die Spannungsverhältnisse, die sich dann verändern, die Leute arbeiten weniger mit dem Faszienball oder Faszienrolle, und die Spannungen werden halt größer, und das manifestiert sich dann wirklich im Kreuz, weil gerade im Kreuz setzen unheimlich viele Muskeln an, die für die Beweglichkeit von Oberkörper und untere Extremität, also den Beinen, schlichtweg wichtig sind. Die im Kreuz, also im Übergang vom Iliosakralgelenk, sitzt die große Gesäßmuskulatur zum Beispiel an, die ein wichtiger Stabilisator von der Beckenregion ist. Der Iliopsoas setzt an, das ist ein tiefer Muskel, der schwierig zu trainieren ist, der ein Hüftbeuger ist und in Zusammenspiel mit den Hüftstreckern natürlich unheimlich wichtig ist. Und diese Dinge gehen natürlich so ein Stück weit mit rein, ne? Und dementsprechend kannst du dann nie, auch wenn du ein MRT machst, nie genau sagen, das und das ist der Faktor. Du kannst mit dem MRT als Bildgebung natürlich dann sagen, okay, habe ich einen Bandscheibenvorfall oder habe ich keinen Bandscheibenvorfall? Das ist halt ganz wichtig.
Aber dann, genau, dann lass uns doch auch hier mal etwas konkreter werden. ISG, Iliosakralgelenk, das Syndrom. Also was ist denn dieses Gelenk überhaupt? Also jeder Läufer hat es schon mal gehört. Viele Läufer hatten es schon mal mit Sicherheit. Was ist das Gelenk? Was ist das Syndrom? Erklär uns das doch mal.
Also das Iliosakralgelenk ist der Übergang vom Kreuzbein zum Darmbein, also der Beckenschaufel, die wir so umgangssprachlich nennen.
Ich fühle hier mal so, also
genau, so von
am
hinten
Becken rum. Hinten.
Genau, wenn du hinten am Becken links und rechts der Wirbelsäule so eine kleine Grube tastest, wo es so echt so ein richtiger Übergang ist, da ist das Iliosakralgelenk. Und dadurch, dass das eigentlich als Gelenk bezeichnet wird, hat es unheimlich wenig Gelenkspiel, muss man sagen. Es ist ein sehr festes Gelenk, und es sind unheimlich viele Bänder, die Stabilität halten, damit die Kraftüberleitung aus Oberkörper und Unterkörper, also den Beinen, aufrecht gehalten wird.
Dafür brauche ich das Gelenk, ja, aber das wäre jetzt meine Frage.
Also genau, was macht die das Beckenstellung, Gelenk? Es ist ein sehr festes Gelenk, was halt den Übergang, die Kraftweiterleitung aus Oberkörper in die Beine zusammenhält. Es ist der Übergang von Lendenwirbelsäule ins Becken, also das Sakrum, das Kreuzbein ist der Übergang. Und es ist ja nicht so wie der Ellbogen oder die Schulter, dass es wirklich beweglich ist, sondern es soll fest sein, und das spielt halt eine gewichtige Rolle. Dadurch, dass halt unheimlich viele Muskeln da dran ansetzen und da rumgehen, um diese Funktionalität wirklich aufrechtzuerhalten, ist es bei erhöhter Anzahl von Kilometern, bei Übergewicht oder einem falschen Heben, kann es tatsächlich dazu führen, dass das Gelenk sich auch wenn es nur kleine Millimeter sind, nicht mehr harmonisch zueinander steht. Und das verspürst du als Schmerz, weil dann ein muskuläres Ungleichgewicht entsteht und das halt Schmerzen macht.
Was heißt das genau? Es steht nicht mehr harmonisch zueinander?
Naja, es sind ja zwei Gelenkflächen an beiden Seiten, die wirklich aufeinander stehen. Und in dem Moment, wo es zu einer leichten Fehlstellung kommt, dass die beiden aufgrund dieser Fehlbewegung oder Überlastung nicht mehr perfekt zueinander stehen, entsteht Spannungsverhältnisse und dann entsteht auch Reibung. Und diese Reibung führt zu Entzündung, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen. Und diese Entzündung ist halt vor allen Dingen aufgrund dieser mechanischen Komplikationen zustande gekommen. Und das verspürst du dann als Schmerz bei Belastung oder als Schmerz beim Liegen und in Ruhe. Und es lässt dich halt nicht mehr locker. Du hast halt ständig irgendwie Probleme damit. Und du denkst dir, wo es herkommt. Und probierst es erstmal mit Schmerzmedikamenten, probierst es mit Wärme, probierst es mit Kälte. Aber so richtig hundertprozentig geht es nicht weg. Und dann kommt meistens der Gang zum Arzt. Und der soll mal versuchen, da seinen Zauber wirken zu lassen.
Genau, auf die Übungen kommen wir gleich noch. Mich interessiert jetzt auch noch mal, was ist denn dann genau das Syndrom? Was ist eine Blockade? Ist das eigentlich das Gleiche? Oder woher weiß ich, was ich habe? Das ist eine
gute Frage. Also wir nennen das so als ISG-Blockade oder ISG-Syndrom. Und das spielt halt so in die gleiche Richtung, damit wir den Ball an den Physiotherapeuten weiterspielen können, der dann so weiß, okay, der Kollege hat tatsächlich eine gewisse Untersuchung gemacht und tiefgreifende Untersuchung gemacht und den sich angeguckt und auch eine Bildgebung gemacht, dass er da jetzt weiß, es ist nicht die Lendenwirbelsäule, es sind nicht die kleinen Wirbelkörper, sondern es ist tatsächlich das Iliosakralgelenk und damit ein ISG-Blockade oder Syndrom, sodass er dann, und das ist meiner Meinung nach eigentlich die beste Methode, manualtherapeutisch, also mit den Händen, schafft da Mobilität wieder reinzukriegen, um das Gelenk wieder so zu stellen und vor allen Dingen auch den Muskeltonus, den Hartspann der Muskulatur drumherum, vor allen Dingen vom Gluteus medius und den Ansätzen der kurzen Muskeln, schafft wieder herzustellen, da mehr Ruhe reinzubringen. Aber das ist halt nicht so, dass du mit einem Griff das so hinkriegen kannst, dass du sagst, so ist alles wunderbar, sondern es braucht halt ein Stück weit Zeit, um wieder so zu werden, wie es vorher ist.
Genau, also was spüre ich denn als erstes bei, wie erkenne ich das ISG, ich selber jetzt, ohne dass ich zum Arzt gehe, also wo tritt der Schmerz auf, was für eine Art von Schmerz, wann tritt er auf?
Ja, der Schmerz zeigt sich vor allen Dingen halt so im Kreuz. Und wir nennen das so unspezifischen Kreuzschmerz als Arbeitshypothese. Es kann aber auch einfach manchmal ins Gesäß wandern und den Schmerz, so ausstrahlende Schmerzen sein, sogar bis runter in die Kniekehle gehen und dort ausstrahlende Schmerzen machen. Im Alltag spürst du es vor allen Dingen, wenn du aus dem tiefen Sitzen, zum Beispiel von so einer Couch oder von einem tiefen Hocker oder vom Spielen mit den Kindern, wieder aufstehst und versuchst ins Stehen zu kommen, dann spürst du halt so den Übergang total, wie das schmerzt, bis du halt tatsächlich gerade stehst und da Stabilität wiederbekommen hast. Du spürst es eigentlich bei jeder Bewegung, ob es eine Drehbewegung ist oder ähnliches. Deswegen ist es ja so zermürbender Schmerz. Und am Ende des Tages wollen meine Athleten halt auch wieder auf die Strecke zurück. Und das ist halt die Ungewissheit, die dann auch noch nagt im Hinterkopf, weil es halt so intensiv schmerzt und du halt nicht weiterkommst.
Würdest du dann sagen, ne, gerade weil man das Ziel hat, ey, ich will zurück auf die Strecke, so, ich warte jetzt erstmal oder ich gehe am besten gleich zum Arzt, ich check das einmal aus und der sagt mir, hey, das hast du
zu tun. Ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Ärzte haben nie so richtig Bock auf unspezifischen Kreuzschmerz, den zu behandeln, weil der einfach so undankbar ist, so ein Stück weit. Denn genau das zieht auf deine Frage hin. Ne?
Okay.
Das braucht halt Zeit. Du kannst halt nicht irgendwie, du kannst denen eine Spritze geben, damit sie sich entlastet. Und das bei massiven Schmerzen musst du es auch so ein Stück weit machen, damit die Leute so einen Kopf freikriegen, weil die haben ja auch meistens ein Leben und eine Familie und wollen ihren Sachen hinterhergehen. Du kannst anfangen so anzutherapieren. Du kannst den Schmerzmedikament ein Stück weit mitgeben. Du kannst ein gutes Kinesiotape draufsetzen, damit das ein bisschen entlastet wird. Die Kombination gerade auch mit der Bildgebung vom MRT im Hintergrund, um wirklich zu wissen, wo es herkommt. Es gibt meinen Patienten halt und Athleten halt schon ein Stück weit Ruhe, weil sie das Gefühl haben, so okay, der weiß, wovon er spricht, der nimmt mich mit, der setzt einen großen Rahmen und dann können wir weitermachen. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, das Entscheidende ist halt die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Chiropraktiker, von dem wir halt in unserer Sprechstunde halt schon so ein Stück weit was mitgeben können und auch schon anbehandeln können, auch wenn es nur ein kleiner Bruchteil von dessen ist, aber 6 Einheiten, Physiotherapie, manuelle Therapie oder sogar noch cool, auch was auch cool ist, mit dem Osteopathen zusammenarbeiten, sind schon evident wichtig, um den Leuten halt was mit auf den Weg zu geben.
Also genau, ich gehe erstmal normal zum Doc und der entscheidet dann, welche Schritte ich weiter tun sollte, welche Schritte ich gehen sollte.
Auf jeden Fall.
Und ich spüre jetzt diese Schmerzen. was sind die ersten drei Dinge, die ich tun sollte? Sollte ich pausieren? Sollte ich mich gleich erstmal jeden Tag irgendwie 20 Minuten dehnen oder Wärmepflaster draufkleben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall erstmal nicht laufen. Das Laufen macht das wirklich schlimmer. Bis hin zu, ich kann mich nicht mehr bewegen. Schlimm.
Schlechte Nachrichten.
Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade jemanden gehabt, der war kurz vorm New York Marathon und haben halt hin und her überlegt, ob wir ihn dann wirklich laufen lassen. Ja. Super viel behandelt, intensiv morgens und abends. Und dann im Endeffekt, was ja auch ein erwachsener Kollege war, war jetzt nicht so, der war vernünftig und der sagte sich so, ey, es bringt nichts, was soll ich jetzt
nächstes noch? Jahr.
So, genau, haben wir um ein Jahr verschoben, haben die Krankschreibung gegeben und dann nächstes Jahr. Und das zieht halt auf deinen ersten Punkt hin. Mach eine Pause, lass der Sache ein bisschen Ruhe, begib dich in Behandlung und viele Wege führen da nach Rom. Ja, also für mich ist das Wichtigste, dass du einen guten Physiotherapeuten hast, von dem du dich anfassen lassen willst, oder einen guten Osteopathen, der dich in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Kollegen immer in Rücksprache spricht, ey, wie kann das jetzt weitergehen? Das Zweite ist, wenn die Schmerzen massiv sind, auch eine Spritze zu geben, und dann abzuwarten und mobilisieren, dehnen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die Schmerzen dann vorbei sind, herauszufinden, wo hat es eigentlich dran gelegen, dass ich mein Alignment nicht gehalten habe beim Laufen, dass da so ein Problem bei entstanden ist. Also dann Kräftigung im Nachhinein von der Gesäßmuskulatur und auch von der autochthonen Rückmuskulatur durch körperstabilisierende Übungen.
Wie lange hält der Schmerz an oder wann sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen, auch wenn ich vielleicht beim Arzt war und...
Ich glaube, dass der Umfang da so weit geht, dass es auch wirklich chronische ISG-Probleme gibt, weil die Leute die Ursache nicht erkennen, warum sie immer wieder in diese Schmerzsyndrom hineinfallen oder in diese Blockade hineinfallen, sodass es tatsächlich Fälle gibt von akuten Problemen, die nach einer Woche bis 14 Tagen gut in den Griff bekommen sind, wenn sie dann wirklich professionelle Hilfe bekommen haben. Und das ist ja auch immer so ein Problem, ne? Du kriegst nicht einen Physiotherapeuten direkt ran, du kriegst nicht einen Arzttermin direkt ran, du musst irgendwie so ein bisschen behilflich sein. In der Rettungsstelle wird dir auch nicht so intensivst dazu was erzählt, weil in der Rettungsstelle, da geht's halt mehr oder weniger um unfallchirurgische Sachen oder Unfälle per se. Es gibt aber auch einfach Leute, die haben 6 Monate ein Problem damit, weil die immer wieder damit zu kämpfen hatten und dann irgendwann zu mir kommen und sagen so, ey, mein Rücken bringt mich um, Doc, was können wir jetzt machen?
Ist
und
dann auch eine OP irgendwann nötig?
Ah, das ist eine gute Frage. Es gibt Leute bei so Grunderkrankungen, die aus dem rheumatoiden Formkreis sind, die tatsächlich da manifestierte Entzündungen haben und das Gelenk sich destruiert. Und dann gibt es auch operative Verfahren. Aber in unserem Konsens, wo wir Läufer helfen wollen, bessere Ergebnisse zu bringen und gesünder durch ihren Sport zu werden und sich nicht selbst kaputt zu machen, ist es absolut keine Option. Also es ist immer ein Zusammenhang zwischen manueller Therapie, also den Händen und den Menschen insgesamt sehen, den Wasserhaushalt stärken, den Muskeltonus verändern, also ein Zusammenspiel zwischen Stärkung und Mobilität und Flexibilität. Und eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig, das darf man noch nie vergessen. Es gibt so vielen unspezifischen Kreuzschmerz, der durch seelische Belastung entsteht. Du hast also Stress am Arbeitsplatz, Stress mit der Familie, einfach emotionales Unbehagen. Das spielt auch immer eine Rolle mit, ne? Sodass ich bei Leuten, die halt öfters zu mir kommen im Jahr und öfters dieses Problem haben, wirklich einen Schwerpunkt darauf lege, mit denen mal zu sprechen, was außerhalb des Laufens geht und mal außerhalb der 10 Minuten, die ich mir Zeit nehmen kann für einen Patienten.
Das unterschätzt man oft, ne? Was voll. Einfach so dein ganzes Leben, was für einen Einfluss krass. Das auf den Körper
hat. Und das siehst du halt auch in den Ergebnissen. Ich habe letztens mit meinem Physiotherapeuten Andreas Rohgänge drüber gesprochen, hat mir ein ganz interessantes Paper gezeigt, dass unheimlich viele MRTs von der Lendenwirbelsäule gemacht werden, die aber kein Ergebnis haben. Also du siehst kein strukturelles Problem. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich dann weiß, okay, wo kommt das eigentlich her? Und diese funktionelle Problematik spielt eine Rolle, aber auch der Kopf spielt eine große Rolle, den man bei der beim unspezifischen Kreuzschmerz oder auch bei dem ISG-Syndrom per se dann nicht übersehen sollte.
Also auch beim Kreuzschmerz einfach mal ein paar Tage entspannen, durchatmen,
auf jeden Fall.
Mal an die frische Luft
gehen. Druck machen, auf jeden Fall.
Ich glaube ja auch, also wird doch mit Sicherheit auch reinspielen, unser Lebensstil heutzutage. Ne? Ich sitze irgendwie die 10 Stunden im Büro vorm Laptop, vorm PC, dann fahre ich nach Hause noch mit dem Auto und haue mich auf die Couch. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal laufen, aber trotzdem sitze ich die meiste Zeit des Tages. Ne?
Ja, das ist einer der Lieblingsbücher von mir. Sitzen ist das neue Rauchen. Und da geht es halt wirklich um diesen Punkt, physiotherapeutischer Kollege aus den USA, der auch unheimlich viel so für den Sport gemacht hat, aber eher so aus dem Gewichtheberbereich, aus dem Kraftsportbereich, aber das fasst es sehr gut zusammen, ne? Das Sitzen und gerade Generation Handy, so dieses Schultern nach innen rollen, den Kopf nach vorne hängen und eher so zusammengekraut zu sitzen, führt ja nicht dazu, dass du deine Muskulatur anspannst, um dein Skelett zu entlasten, ne? Ich versuche meinen Leuten immer zu sagen, wenn ihr tatsächlich versucht, richtig zu sitzen und das immer wieder bewusst euch klar macht, dann wird es irgendwann auch unterbewusst so sein, dass du dich nicht wohlfühlst. Und richtig sitzen bedeutet dann im Stehen, neben der Stuhl ist hinter dir, Oberschenkel mal anspannen, Hintern mal anspannen, dann merkst du richtig, wie das Becken sich dreht und als Konteraktion den Bauch anspannen und
Ich setze mich gleich schon mal.
Yeah, ich sehe dich schon, wie du dich bewegst. Und dann bewegt sich und dann spannst du den Bauch an, so als wenn du anpressen willst, und dann setzt du dich wirklich so beim Ausatmen hin auf deine Sitzhöcker, bewegst die Beine nochmal so ein bisschen, setzt die Beine richtig auf den Boden und dann merkst du direkt einen Unterschied beim Sitzen. Und das ist Übungssache. Das kannst du niemandem einfach so sagen und dann sagen, ja, wir sehen uns, sondern das musst du immer wieder abfragen und als Schwerpunkt legen, damit die Leute auch verstehen, dass sie in diesen kleinen Momenten des Alltags tatsächlich was für ihre Gesundheit tun können. Ob sie jetzt Läufer sind, Sprinter sind oder Ballsportler sind. Das ist halt unheimlich wichtig, um dein Skelett zu entlasten.
Dann kommen wir doch nochmal konkreter dazu. Ich habe das ISG-Syndrom jetzt. Welche Dehnübungen gibt es vielleicht, um einfach die Muskeln drumherum zu lockern? Was würdest du da vorschlagen? Also jetzt erstmal nicht zur Vorbeugung, sondern zur konkreten
Behandlung,
Lösung der Schmerzen.
Also zum einen ist halt die manuelle Therapie, dass die Kollegen von der Physiotherapie oder auch wir Ärzte Hand anlegen und versuchen dort mit manuellem Druck den Muskeltonus rauszunehmen, das Gelenk zu entlasten, durch Bewegung der Beine in bestimmten Positionen das Gelenk zu entlasten. Eines meiner Lieblingsübungen für die Leute selber ist natürlich zu versuchen, bei durchgestreckten Beinen so weit wie mit geradem Rücken so weit wie möglich runterzukommen, dass die Spannung in der hinteren Muskulatur des Oberschenkels etwas zurückgeht. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Die setzt auch in dieser Region mit an. Dann gibt es sogar...
Also der klassische Versuch, Hände auf den Boden.
Genau, also langsam so weit wie runter zu gehen. Das kannst du dann auch im Sitzen machen, um den Rücken mal rauszunehmen, damit die Spannung da von der Muskulatur genommen wird, wenn du halt selber versuchst, was zu machen. Dann gibt es eine ganz spezielle Übung, wo du dich beispielsweise so seitlich an eine Wand stellst, einen kleinen Hocker daneben stellst, mit der Außenseite deines Fußes, so wie es zur Wand steht, auf diesen Hocker raufgehst und das Knie mal Richtung Wand fallen lässt, so nach außen rotierst, also nach außen drehst und dann den Oberkörper dagegen drehst, so in dieser Position. Ja, versuchst da sozusagen so ein wippendes Gefühl reinzubringen, dass da die Spannung über diesem wirklich sehr festen Gelenk etwas nachlässt. Aber Faktor Zeit ist unheimlich wichtig, so dass du da eigentlich nicht zu viel machen solltest, damit da nicht zu viel Züge wieder entstehen durch das Dehnen oder durch das Mobilisieren. Aber ja, das ist die Komplexität der Sache, fast gerade die Behandlung, die ich dir gerade gesagt habe, zusammen, ne? Dass du es halt nicht übers Bein brechen kannst, sondern eher so verschiedenste Sachen machen musst und antesten musst, ob es dadurch halt ein Stück weit besser wird.
Was gibt's dann noch, wenn ich einfach vorbeugen will?
Ja, so gute Frage. Also einerseits richtiges Sitzen, haben wir gerade schon mal besprochen, um deine Rumpfmuskulatur so zu stärken, dass du ein Stück weit Stabilität hast und dein Alignment, also deine Körperhaltung so aufbaust, dass dein Becken sich nicht verkippt, dass du nicht ein Hohlkreuz machst oder dass du nicht in den Rundrücken gehst, sondern ständig das Zusammenspiel suchst zwischen Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur und Training, also so dieses körperstabilisierende Übungen sind ja so ein Fremdwort, so für die autochthone Rückenmuskulatur, also die Muskulatur, die um die Wirbelsäule herumliegt und so für die Feinarbeit der Wirbelsäule zuständig ist, die halt durch so einen klassischen Stütz zu trainieren, wobei ich das auch noch anmerken muss, die Leute stellen sich ja dann so einen Stütz, ob das jetzt auf die Hände ist, ne, oder auf die Unterarme, und dann bleiben sie so 30 Sekunden oder 45 Sekunden sitzen. Oder bleiben in dieser Position, weißt du, was ich meine? Und dann frage ich mich dann halt immer, und es hat auch ein guter Functional Trainer, bei dem ich mal in Fortbildung war, zu mir gesagt, aber der einzige Sport, wo du so eine Position brauchst, ist Drachenfliegen.
Genau, ich wollte es gerade sagen, das haben wir doch, glaube ich, beim Läuferknie auch angesprochen.
Also, echt, ja?
Ja, von wegen, ne, wenn du plankst, wenn du stützt, dann immer in Bewegung dazu
bleiben.
Machen,
genau, und das ist halt auch keine Raketenwissenschaft, was wir den Leuten versuchen zu erklären, sondern es ist vor allen Dingen diese Wiederholung von den grundlegenden Sachen, damit es eingeht in deren Unterbewusstsein und die halt verstehen können, ey, ja, stimmt, wenn ich das regelmäßig mache, wird das besser. Und das bedeutet halt, das Knie zum Ellenbogen zu nehmen, aus dem Plank oder innen zu drehen und das Bein mal anzuheben und dadurch die Bewegung zu imitieren, die du machst und dem Körper halt immer wieder und der Muskulatur immer wieder neue Impulse zu geben, gerade der tiefen Muskulatur, hey, ich brauche dich. Lass mal, ich reagiere und ich agiere mit dir und das Becken nach vorne zu geben beim Laufen, den Brustkorb weit zu machen, viel mit der Faszienrolle zu arbeiten, gerade auch im so Bereich zwischen den Schulterblättern und der Brustwirbelsäule, weil das kann auch natürlich immer Verspannungen auslösen. Das darfst du nicht vergessen, dass die Armbewegungen, also die Rotation der Arme beim Laufen immer eine Rolle spielen, weißt du? Deswegen geht das manchmal auch unter. Und da der Rücken in seiner Komplexität durch die Faszien oder durch die Muskulatur zwischen Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule zusammenhängt, muss man dem ganzen Rücken auch Beachtung schenken.
Und wenn man das ja auch braucht. Teilweise diese Übungen, Rumpfübungen, Stabi-Übungen, das Alignment des Körpers, die Ausrichtung des Körpers, ne, das ist alles wichtig für das Knie, das haben wir letztes Mal besprochen beim Läuferknie, genau. Aber genauso fürs Kreuz.
Genau.
Also das sind wirklich einfach diese standardklassischen Übungen, die man einfach möglichst
mitmachen muss.
Also wie oft pro Woche, ein, zwei Mal pro Woche einbauen ins Training, einfach das hilft wirklich überall.
Scheiße. Du sagst es, David, das ist halt genau das, was ich meine, wenn du es ein, zwei Mal schaffst, da Sachen reinzubringen. Und es ist wirklich, wo du es jetzt sagst, ist wirklich häufiger so, dass ich Patienten mit ISG-Blockaden oder Schmerzen im unteren Rücken habe, die mir sagen, weil ich frage auch immer explizit danach, wie viel läufst du, was machst du die Woche, wie sieht dein Training aus? Und die Leute, die mir sagen, ich gehe fünfmal die Woche laufen, die kommen dann auch wirklich eher mit so Problemen muskulärer Dysbalance und Schmerzen im Kreuz oder Schmerzen in der unteren Wirbelsäule oder sogar in der Halswirbelsäule oder im Bereich der Schulterblätter, dass da Verspannungen entstehen und ich die dann kurz anbehandle, die Sache sehe und die dann zu meinen Physiotherapeuten und meinen Manualtherapeuten und auch Osteopathen, mit denen ich zusammenarbeite, weiterschicke und die Leute fühlen sich einfach besser aufgehoben dadurch. Also man muss die auch mental irgendwo ein Stück weit abholen und denen es dann auch immer wieder erklären und Hausaufgaben geben und die Sachen auch wieder abfragen und die freuen sich dann auch, dass sie wahrgenommen werden mit ihrer Problematik, weil wie ich schon sagte, es ist nicht so das beste Erkrankungsbild für jeden niedergelassenen oder im Krankenhaus tätigen Arzt, der unspezifische Kreuzschmerz oder das ISG-Syndrom.
Was hast du noch für Übungen für uns? Also klar, Stabi, was gibt's noch für vielleicht für den, für Stretch-Übungen? Der klassische auf dem Rückenlieger und Beine verdrehen.
Genau. Also die Wirbelsäule sozusagen zum Drehen zu bringen und das Bein rüberzunehmen. Das ist auch gehört auch ganz wichtig, dass du halt auf dem Rücken liegst, die Beine gerade nimmst und dann erstmal in der Hüfte beugst, um zu sehen, entstehen da Beschwerden, weil dadurch kriegst du den gesamten unteren Rücken zum Bewegen. Ne? Und wenn du das Knie sozusagen anbeugst, deine Hände um den Unterschenkel greifst und versuchst, das hochzunehmen, dass die andere Seite sich mit hoch bewegt, dann spricht das meistens für eine Blockade. Ja. Was wir in der klinischen Untersuchung auch ganz wichtig ist, ist der Vorlauftest, wo ich die Daumen links und rechts neben die Wirbelsäule lege, den Patienten bitte, natürlich ohne Oberteil auf der Haut, den Patienten bitte, sich mal nach vorne zu beugen und der Daumen sich auf der einen Seite mitbewegt, dann zeigt mir das so, hey, da ist ein Stück weit eine Blockade mit drin.
Okay,
aber also meistens ist das ja nicht
als Einzige. Wenn er sich auf der einen Seite bewegt, dann heißt das,
wenn er sich, genau,
die andere Seite ist blockiert.
Genau, nee, andersrum. Wenn ich den Finger auf dem sozusagen links und rechts der Wirbelsäule habe, nur auflege ganz locker und die sich langsam nach vorne beugen und der eine Daumen läuft mit, und dann ist es auf der Seite, wo ich die Blockade habe. Und das ist ein ganz klassischer Handgriff aus der Manualtherapie und aus der Chiropraxis, wo ich sage, okay, das gibt mir halt klinische Informationen. Und das ist ja auch das, was ich will. Weil es ein funktionelles Problem ist, kann ich halt nicht eine Bildgebung machen oder kann ich halt nicht eine MRT machen und sagen, ja, da ist das Problem, sondern ich muss den Zusammenhang sehen, weil das Laufen ja auch ein extrem anspruchsvoller, funktioneller Sport ist, ist dann die ISG-Blockade genauso.
Was ist zum Beispiel mit dem guten Katzenbuckel oder sowas, so Übungen aus dem Yoga-Bereich, aus dem Pilates-Bereich?
Ich bin ein großer Fan von Yoga und Pilates, gerade was den Sonnengruß am Morgen angeht, um den Körper grundsätzlich so warm zu machen. Ja. Man muss halt unterscheiden zwischen dem Bereich, wo du die Beschwerdesymptomatik hast und wo du die Beschwerdesymptomatik vorbeugen möchtest. Ne? Wenn du versuchst, da der Sache so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dann ist natürlich so klassische Sachen wie Squats und Lunges, ja, sind ganz entscheidend, dass du die Kräftigung da hast, dass du die Gesäßmuskulatur, also Squats ist auf Altdeutsch immer so Kniebeuge, wobei es nicht gar nicht um die Kniebeuge geht, sondern der Oberkörper soll gerade sein, der Bauch angespannt und die Knie so schulterbreit und dann runterzugehen und mit dem Hintern hochzukommen, die Kraft aus dem Hintern zu holen.
Fallen lassen wie ein Stuhl.
Genau, so richtig. Und du gehst halt runter und dann versuchst du halt die Kraft aus dem Hintern zu holen. Der Hintern gibt dir halt unheimlich, oder die Gesäßmuskulatur, der Gluteus, gibt dir halt unheimlich viel Kraft zur Stabilität für den Rücken und gerade für die Positionierung des Beckens im Raum. Das klingt so abstrakt, aber es bedeutet einfach nur, wenn du den Hintern nicht anspannst, dann kippst du eher weiter nach hinten. Wenn du ihn anspannst, kippst du eher weiter nach vorne und dadurch stehst du gerade und der Rücken hat eine natürlichere Position. Und damit ich das auch wirklich erreiche, muss ich halt immer ein Stück weit daran arbeiten und 5 Squats am Tag zu machen und 10 Lunges, also Lunges sind Ausfallschritte, ganz klassisch, sind nicht viel, aber sie führen halt dazu, dass der Körper da getrimmt wird, Muskulatur aufzubauen, weil wir sie im Alltag, Thema Sitzen, eigentlich gar nicht so sehr brauchen.
Geht zum Beispiel immer, ich weiß noch, meine Mutter hat irgendwann mal angefangen, beim Zähneputzen Kniebeugen zu machen.
Perfekt.
Zack.
Perfekt.
Zähneputzen.
Zähneputzen ist einer meiner Lieblingsthemen. Genau.
Ich kann alles
Leuten,
machen.
Wie viele Leute ich mit Fußproblemen schon gesagt habe, ey, beim Zähneputzen kannst du das und das morgens machen und das machst du abends. Super. Und die bekommen dann ein Gefühl dafür, was für eine Routine in den Tag, was sie tatsächlich in kleinen Dingen des Alltags machen können. Ja, und der Gott der kleinen Dinge ist am Endeffekt der Größte, weil der schafft es dir, diese Kleinigkeiten zu vereinfachen, ohne dass du jetzt sagen musst, so, oh, ich muss jetzt noch eine Stunde zum Training gehen und meine Füße stärken, ja, sondern du hast es morgen schon gemacht.
Du hast ja deine 3 bis 4 Minuten.
Genau. Und daran siehst du es, wer wirklich erfolgreich ist, ja. Also wer verletzt, für mich ist ja, bedeutet ja Erfolg, verletzungsfrei und mit Anmut ein gewisses Alter zu erreichen, dass du mit 20, dass du mit 60, 70 das machen kannst, was du mit 20, 30 auch gemacht hast, ja. Für einen anderen bedeutet es, sein Personal Best zu rennen oder zu errennen und die Medaille zu bekommen. Für den dritten bedeutet es dann halt nur dabei zu sein, aber alle vereint eins, dass sie die kleinen Dinge schaffen, in ihren Alltag einzubauen und den Kopf frei haben und sich am Ende nicht den Vorwurf machen müssen, ey, habe ich genug dafür getan oder habe ich nicht genug dafür getan? Weißt du?
Kommen wir auch noch mal kurz zu der Lendenwirbelsäule. Also das ISG beeinträchtigt die Lendenwirbelsäule.
Ja.
Inwiefern hängen die beiden Schmerzen miteinander zusammen? Inwiefern kann ich sagen, okay, ich habe auch LWS, wie du es ja nennst, Beschwerden, wenn es eigentlich gar nichts mit dem ISG zu tun hat,
klären es da doch mal auf. Die guten Abkürzungen aus der Medizin, die man schon so personifiziert hat. Also LWS bedeutet Lendenwirbelsäule und ist der Übergang von der gesamten Wirbelsäule, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, geht dann über ins Kreuzbein, also dem Sacrum, und das Gelenk zwischen Darmbein und Sacrum ist dann das ISG. Und da das ja in unmittelbarer topografischer Nähe zueinander liegt und da so viele Strukturen, die für die Funktion des Körpers, sprich aus dem Nervensystem, aus dem zentralen Nervensystem, aus dem Hirn und dann in die Wirbelsäule gehen und aus dem Spinalkanal Nervenendigungen rausgehen, ist natürlich das durch Verspannungen auch irritiert, ob es dann an der Wirbelsäule direkt liegt oder an den Verspannungen der Muskeln, wo der Nerv aus der Wirbelsäule schon weg ist. Das zeigt sich erst mit der Zeit, ne? Aber die Beschwerdesymptomatik ist ähnlich. Beim Bandscheibenvorfall von der Lendenwirbelsäule zieht das bis ins Bein runter in bestimmte Dermatome. Und beim ISG zieht das auch manchmal in bestimmte Bein, ins Bein runter. Und wäre irgendwie fahrlässig, wenn du einen dicken Bandscheibenvorfall übersiehst und den als ISG-Blockade irgendwie behandelst, ohne eine Bildgebung gemacht zu haben in Form von einem Kernspinnen. Ja, und dann denjenigen weiterschickst und sagst, ja, der Physiotherapeut kümmert sich schon drum. Und wie ein halbes Jahr hat er immer noch mega Probleme. Auf einmal kann er den Fuß nicht mehr bewegen. Und sagst dir so, ey, lass mal eine Bildgebung machen. Es gibt aber auch so alte Hasen, die können das klinisch mega gut auseinander differenzieren, ja, durch verschiedenste Tests, neurologische Untersuchungen, und die sehen das da direkt. Meiner Meinung nach macht das auch einen guten Arzt gegenüber einem Durchschnittlichen aus, dass der anhand dem, was er sieht und mit seinen Händen machen kann, einen Unterschied herausfindet und den tatsächlich schneller behandeln kann.
Du bist natürlich der Pro da, ist ja klar.
Kein Kommentar. Das sagst du, warte, du hast noch nicht bei mir auf dem Tisch gelegen.
Nee, das
stimmt. Du musst mal vorbeikommen. Ja, das sagst du, wann immer du willst. Aber entscheidend bei dem ist ja, wir können einfach viel mit den Händen sehen und auch erfühlen und auch direkt behandeln, so dass so Blockaden auch tatsächlich an den kleinen Wirbelgelenken schon gelöst werden und auch nur Teile des Problems diffizil es erscheinen mag für den Laien oder für den, der nicht so viel Berührungspunkte hat, kann man da dran arbeiten. Aber eins darf man halt nicht vergessen, wenn die Muskulatur erstmal zugemacht hat, dann braucht man die Muskulatur und das Weichteil, der Weichteilgewebe Zeit. Und man muss dem Zeit geben. Ja. Das ist halt so das Wichtigste. Klar können wir mit Spritzen arbeiten und dem Ganzen drumherum an der Lendenwirbelsäule, aber eine klare Diagnostik zu haben und einen klaren Rahmen abzuspecken um die Lendenwirbelsäule herum und das dann aufs ISG überzumünzen, ist die eigentliche ärztliche Leistung, und dann die Behandlung liegt dann beim Physiotherapeuten oder Osteopathen, und dieses Zusammenspiel und Rücksprache mit dem, was wir dann für den weiter tun können, ist das Entscheidende.
Jetzt nochmal so als Rat vielleicht an den Läufer oder als Anti-Panik mache vielleicht. Mm. Ne? Also wenn ich merke, ich habe da unten Schmerzen, nicht gleich Panik kriegen, es ist wahrscheinlich kein Bandscheibenvorfall, oder? Ja. Also meist ist es dann das ISG.
Und ja, ganz genau. Hast du gut zusammengefasst. Also das versuche ich auch immer, da die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, ey, es ist ein funktionelles Problem. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Und auch wenn du da einen hast, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht die einzige Diagnose, sondern wir müssen das Gesamte drumherum bearbeiten. Und das ist Muskulatur, Gelenkstellung, Spannung und Kräftigung. Und vor allen Dingen deine Ernährung, in dem Sinne, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, dass der Körper da ein bisschen von der überschüssigen Milchsäure, die sich über die Monate hinweg gebildet hat, durch das viele Lauftraining auf den Wettkampf hin, ein Stück weit dann sagen kannst, okay, das scheide ich jetzt so weit aus, und das unterstütze ich dabei, damit der Kopf dann frei ist und man seine eigenen privaten Probleme dann halt auch so ein Stück weit in den Griff kriegt. Ob es jetzt beruflich oder privat ist, das hängt dann immer vom Einzelnen ab, aber Stress ist Stress. Und das ist einer der wichtigsten Dinge, die man nicht vergessen darf.
Da haben wir doch jetzt so einen guten Bogen geschlagen. Also auf jeden Fall. Trinken, Stressabbau, ja. Stabis, funktionales Training, Stretching, bleibt dran. Das sind, glaube ich, echt gute Ratschläge, die wir hier immer von Puri bekommen. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bald wiederkommst, hoffentlich. Worauf können wir uns denn noch freuen? Was gibt's noch für Spannende?
Als Läufer hast du natürlich viel mit deinen Beinen zu tun. Aber Sprunggelenk ist ein Riesenthema, was mich auch im Alltag immer unheimlich viel beschäftigt, was auch irgendwo ein Stück weit untergeht. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen wollen. Und dann eines meiner Lieblingsgelenke oder der Bereiche ist halt die Hüfte. Und das ist auch so ein Bereich, wo ich gerne nochmal mit dir mich zusammensetzen will. Macht ja auch immer viel Spaß.
Ich habe das letztes Mal, du hast den, ich glaube, 90-to-90 Stretch vorgeschlagen.
Ja, ne? Ja.
Beide Beine anwinkeln. Genau. Hab ich mal gemacht. Also ich kann, glaube ich, meine Hüfte auch nochmal ein bisschen.
Hast du jetzt eine ISG-Blockade bekommen? Ja,
sofort. Ja, aber ich habe tatsächlich gemerkt, also ein bisschen verklebt das ganze System
da noch. Ja, und das ist halt Repetition makes perfection. Also immer da dran zu bleiben.
Auf jeden Fall. Ja. Na gut, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt da draußen. Checkt uns natürlich auch bei Facebook, bei Instagram, auf achim-achilles.de, und ja, natürlich sind wir jetzt auch bei Spotify zu finden, und wir freuen uns immer, dass ihr kräftig hört, kräftig kommentiert, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.